Guten Morgen. So, nach Weihnachten ist vor dem nächsten Jahr. Ich weiß nicht, wie geht's euch? Ich wünsche mir für das nächste Jahr vorrangig, dass ich noch viel näher an Gott rankomme. Dass unsere Beziehung noch viel intensiver wird. Dass mein Fokus sich mehr noch auf Gott richtet. Dass ich nicht durchs Jahr gehe und überall irgendwo verteilt bin, sondern ich wünsche mir eigentlich, dass ich durch das Jahr gehe mit meinem Blick auf Gott gerichtet, ihm nachfolgend. Ich mag die Geschichte mit den Königen, die dem Stern folgen. Ich würde mich freuen, wenn ich im nächsten Jahr dem Stern folge und nicht einfach von einem Ort zum anderen springe und mir immer überlege, was könnte ich denn jetzt als nächstes tun, so als wuseliger Hamster. Ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die diesen Wunsch hat. Ich bin mir sicher, dass viele von euch, wahrscheinlich jeder, sich wünscht, im nächsten Jahr enger an Gott dran zu sein. Mehr mit Gott zu erleben. Dass Gott eine größere Rolle spielt, dass Gott im Alltag präsenter ist, dass der Gottfokus in unserem Leben ist und dass wir auch eine tiefere Zeit des Gebets erleben. Dass wir nicht nur beten, wenn wir verzweifelt sind und nicht mehr weiter wissen oder wenn wir gerade eine Zeit haben, wo wir überhaupt gar keine Ahnung haben, was wir sonst machen sollen, sondern wo es was ganz Natürliches für uns ist, dass wir permanent in engem Kontakt mit Gott stehen. Wir haben gerade die Zeit zwischen den Jahren. 2015 ist noch so ein bisschen, ich mag den Begriff zwischen den Jahren, als gäbe es das. Also 2015 ist noch, aber 2016 kommt schon. Und ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was können wir jetzt in dieser Zeit zwischen den Jahren tun, damit wir im nächsten Jahr gut starten und diesen Blick auf Gott haben und nicht von vornherein einfach weiter wuseln in unseren tausend kleinen Angelegenheiten. Und der beste Anfang ist, einen Blick auf die Lebenskarte zu werfen. Wer von euch kennt jemanden, der immer gute Vorsätze fürs nächste Jahr hat? Alle, die mich kennen, müssen jetzt jemanden kennen. Ich habe immer gute Vorsätze fürs neue Jahr. Und wer mich auch kennt, weiß, ich begegne Leuten mit der Frage, und was ist dein Schwerpunkt im nächsten Jahr? Wo willst du im nächsten Jahr hin? Was ist bei dir dran im nächsten Jahr? Verschiedene Leute können da ein Lied von singen und verzweifeln jedes Mal, wenn sie mir um diese Zeit begegnen. Und wenn ich dann frage, welche Ziele hast du, welche Pläne hast du, wo willst du mit Gott hin, dann kommt so ein Stöhnen. Und wenn du jetzt hier sitzt und du denkst, ach, jetzt stöhne ich auch auf, ich hasse Vorsätze, darfst du, ist okay. Es geht heute gar nicht um die klassischen Vorsätze. Ich möchte früher aufstehen, ich möchte später ins Bett gehen, ich möchte keinen Zucker mehr essen, ich möchte zweimal in der Woche ins Fitnesscenter gehen, ich möchte weniger Fernsehen, ich werde nicht mehr PlayStation spielen, ich werde mindestens 3 geistliche Bücher lesen, ich werde den Tag morgens selbstverständlich mit stiller Zeit beginnen. All diese Dinge dürft ihr euch gerne vornehmen. Ihr seid bei mir herzlich willkommen. Ich finde, sich was vorzunehmen ist gut, weil wenn man sich's nicht vornimmt, tut man es noch weniger. Aber das sei euch überlassen, ob ihr das machen wollt oder nicht. Und was es mir heute geht, ist, dass wir diese Zeit zwischen den Jahren nutzen, um auf unseren Kurs zu blicken, zu schauen, wo stehe ich gerade, will ich da überhaupt stehen, wie bin ich da hingekommen und wo möchte ich weitergehen. Und ich finde, gerade nach Weihnachten, was wir vorhin hatten, nach diesem ganzen Trubel, es ist toll, dass jetzt diese Zeit kommt, wo die meisten von uns Zeit haben, mal runterzufahren. Das ist ein Geschenk. Und ich wünsche dir, dass du diese Zeit haben kannst. Und wenn du sie nicht jetzt zwischen den Weihnachten und Silvester hast, dann hast du sie vielleicht danach irgendwann. Eine Zeit, die wir uns bewusst nehmen dürfen und sie nicht damit füllen dürfen, dass wir mit unseren Weihnachtsgadgets jetzt einfach mehr Zeit verbringen dürfen und Spielchen spielen dürfen, sondern eine Zeit, die wir auch haben, um mal wirklich ruhig zu werden, um still zu werden. Um zurückzugucken und um auch vorauszuschauen. Wer von euch geht gerne wandern? Ein paar, doch, einige. Wer von euch war schon mal alpin wandern? Also, wer auch immer schon alpin wandern geht, alpines Wandern verlangt, dass man sich im Vorfeld ein paar Gedanken macht. Also während man um Ilvesheim herumwandern kann und einfach losläuft und man kommt auch normalerweise wieder an, bedarf es beim alpinen Wandern, vor allem wenn man als Gruppe geht, dass sich irgendeiner ein paar Karten schnappt, guckt, wo fährt man hin, schaut, welche Route will man gehen, wie viel Kilometer schafft man in welcher Zeit, wann muss man morgens losgehen, damit man möglichst vor Dunkelheit abends wieder zurück ist. All diese Dinge möchten irgendwie bedacht werden. Und wer mit solchen Leuten wandern geht, wie meiner einer, der hat dann noch Expertenmeinungen von Hüttenwirten mit einzubeziehen, Schneeverhältnisse, die Frage, wie sind die Steige, wie ist das ausgesetzte Stück, kann man da noch gehen, wurde der Weg in den letzten 10 Jahren schon mal wieder behandelt oder ist das einer von diesen Wegen, die es schon lange nicht mehr gibt? All diese Fragen muss man sich stellen. Das macht man zuerst. Und auf dem Weg, oh, ich bin so dankbar dafür, bin ich immer mit Leuten unterwegs, bis auf einmal, die in der Regel die Karte zücken, schauen, wo sind wir denn gerade? Ah, jetzt sind wir hier, guck mal, das sind wir alle schon gegangen. Schau mal hier, da müssen wir aufpassen, die Weggabelung links und wenn wir da weitergehen, dann wird es besser. Mich langweilt es so. Warum können wir nicht einfach loslaufen? Warum müssen wir permanent auf diese Karte schauen? Können wir nicht einfach intuitiv wandern? Nein, können wir nicht. Das haben wir einmal gemacht. Ich kann euch sagen, wenn man in den Bergen ist und intuitiv sagt, ich bin hier, ich möchte darüber, ist nicht abzusehen, ob eventuell ein Fluss da mittendurch geht, den du nicht überqueren kannst, oder eine Schlucht da sein möchte, die da überqueren kannst, oder ein Geröllfeld sein mag, das sehr unangenehm zu überqueren ist, oder vielleicht einfach nur richtiges Gestrüpp und Dickicht ist, dass du auch nicht durchwandern möchtest. All diese Dinge kannst du nicht absehen, wenn du nicht auf diese Karte blickst und siehst, dass dein ganz schlauer Weg außen rum geht. Es ist gut, dass ich mit Menschen unterwegs bin, die auf die Karte gucken bei der Gelegenheit. Weiter so. Also wenn du unterwegs bist und du gehst in die Berge und du willst es wirklich genießen, rate ich dir, nimm jemanden mit, der auf die Karte guckt ab und an. Und dann hast du 8 Stunden Wanderung hinter dir. Du hast den Gipfel gesehen, du bist einem Gewitter knapp entronnen, du hast die Kuhweide überquert mit dem Bullen drauf. All das hast du hinter dir. Du bist wieder in der Hütte, du hast geduscht, das Essen kommt und du machst nichts anderes, als darüber zu erzählen, wie krass dieser Tag war. Weißt du noch, der Wasserfall, boah. Und als wir da oben waren, ich wäre am liebsten auf die Knie gegangen, am liebsten hätte ich durchgerobbt vor lauter Höhenangst. Man redet den ganzen Abend eigentlich nur noch davon, was man schon erlebt hat, wie gigantisch das war, was der Tag mit sich gebracht hat. Und jetzt, warum über alpines Wandern nachdenken? Stell dir vor, dein Leben ist eine lange, 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 lange Mehrtagestour. Und jedes Mal, wenn so ein Jahr zu Ende geht und ein neues Jahr anfängt, ist es die Gelegenheit, das Gleiche zu machen, was du bei einer langen, langen, langen Mehrtagestour oben auf der Hütte machen würdest. Einfach mal zurückzugucken, was war, was habe ich erlebt, wie war das mit dem Wasserfall, wie war das mit dem Bullen? Mann, war das krass, diese gesicherte Stelle, die gar nicht so gesichert war, wo ich mich mit letzter Kraft nochmal am Seil festgehalten habe, das hätte echt brenzlig ausgehen können. Huh, habe ich da Glück gehabt? Einfach nochmal zurückzuschauen. Wenn du eine ganz lange Mehrtagestour machst, ist es auch ganz gut zu wissen, wo bin ich denn auf meiner Karte? Und die Frage ist auch, wo bist du in deinem Leben? Weißt du, wo du gerade eben stehst? Ist das ein guter Ort zu sein? Ist das ein Teil oder bist du gerade eigentlich mehr auf einem Nebenweg? Ja, bist du gar nicht auf der Hütte, bei der du eigentlich sein wolltest? Ich möchte euch als erstes einladen, in der Zeit zwischen den Jahren eine Bestandsaufnahme zu machen. Wo bin ich? Braucht man 3 Minuten, um sich das zu überlegen. Eine Frage, wie geht's mir? Wie geht's mir momentan heute? Wie geht's mir geistlich? Wie geht's mir körperlich? Wie geht's mir seelisch? Wo stehe ich heute? Ich habe vor ein paar Tagen ein tolles Zitat gelesen. Das Zitat auf Englisch heißt: Old Testament prayers commonly appeal to Yahweh on the basis of his past actions and his promises to future assistance. Und auf Deutsch: alttestamentliches Gebet richtet sich an Yahweh auf Grundlage seiner vergangenen Taten und seiner Zusage zukünftiger Hilfe. Dieses alttestamentliche Gebet ist so reich, weil die Beter zurückgucken auf das, was Gott schon getan hat und eine Stabilität kommt. Und während sie beten, sie auf das blicken, dass sie wissen, zukünftige Hilfe bei Gott ist mir sicher. Ich möchte euch also einladen, mit mir heute zurückzublicken und vorauszublicken, um den Weg mit Gott im Gespräch, im Gebet zu gehen. Also gibt es zwei Richtungen. Einmal blicken wir zurück. Der Blick zurück. Wir lesen, alttestamentliches Gebet richtet sich an Jahwe auf Grundlage seiner vergangenen Taten. Jeder von euch kennt Psalm 103,2. Da steht, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Lobe den Herrn, meine Seele, vergiss nicht, was Gott dir Gutes getan hat. Wir werden schon im Alten Testament in dem Psalm eingeladen, hey, vergiss nicht, was Gott dir Gutes getan hat. Es lohnt sich, immer wieder zurückzublicken und zu sehen, Gott war da. Damals, als ich ganz klein war, Gott war da. Neulich, Gott war da. Als ich meinen schweren Autounfall hatte, Gott war da. Als das und das und das in meinem Leben passiert ist, Gott war da. Und wenn ihr das macht, lest ruhig den ganzen Psalm. Also 103 lohnt sich komplett zu lesen. Ich lade euch ein, schaut zurück. Was hast du im letzten Jahr erlebt? Im Januar, im Februar, im März? Wie war der Sommer? Wie war der Herbst? Wo war Gott in deinem letzten Jahr? Was hat er für dich in deinem letzten Jahr getan? Und wie hat er dir geholfen in deinem Alltag? Vielleicht hast du Zweifel gehabt. Vielleicht war es ein lustiges Jahr, vielleicht war es ein schweres Jahr. Ich habe euch was mitgebracht. Das hier ist meine Schmuckschatulle. Und ich möchte es als ein Bild verwenden für das Zurückblicken. Das kann man über ein Jahr machen, das kann man über ein Leben machen. Ich zeige euch mal, was ich hier drin habe. Ich habe hier einen Ring. Dieser Ring gehörte einer Uroma von mir. Ich glaube nicht, dass er viel wert ist. Es lohnt sich nicht, den zu klauen. Aber da ist ein Rubin drin, der ist total abgeschafft. Diese Frau, die ich nicht mal kannte, den Ring habe ich von meiner Oma gekriegt. Ihren Ring habe ich jetzt noch. Und ich glaube, dass sie irgendwelche Werte in meine Familie reingelegt hat, die jetzt irgendwie bei mir angekommen sind. Und deswegen habe ich diesen Ring in meiner Schmuckschatulle. Und dann habe ich einen anderen Ring. Den könnt ihr auch nicht sehen. Der ist klein, der ist golden und da ist auch so ein lila Stein drauf. An den Ring kann ich mich so gut erinnern. Den hat meine Mutter getragen, als ich klein war. Der war immer an ihrer Hand. Mit diesem Ring verbinde ich ganz viel Liebe. Ich verbinde mit dem Ring Sicherheit, Geborgenheit, dass es Menschen in meinem Leben gibt, die alle Fragen beantworten können, die mir sehr schwierig vorkommen. Das ist dieser Ring. Und ich mag den und der ist Teil davon. Und ich schaue den gerne mal an. Wenn ich den angucke, erinnere ich mich dran, was war denn da? Das war toll. Und dann habe ich noch einen Ring. Den hier. Wenn ihr den sehen könnt, den müsstet ihr jetzt sehen. Der funkelt ohne Ende, ist riesengroß, ist schön anzusehen, ist überhaupt nichts wert. Ist voll der Müll, kann man sich kaufen, kann man eine Weile haben, kann man wegschmeißen, braucht niemand. Gehört nicht wirklich in so eine Schatzkiste rein. Ist nett zu haben. Welche Sachen sind letztes Jahr passiert, die schön waren, die du genossen hast, aber die dir eigentlich wirklich nicht viel gebracht haben? Kann man haben, macht nichts, aber man muss sie nicht festhalten. Ist gut. Und dann habe ich hier einen Ring. Potthässlich. Wenn ihr den seht, vielleicht könnt ihr das erkennen, der ist auch ganz, ganz krumm. Das ist so ein 90er-Jahre-Ring. Der ist echt. Den habe ich auch gekriegt von meiner Mutter. Keine Ahnung, warum ich ihn getragen habe. Aber der Grund, warum er so rund ist, ist, ich habe mir kräftig die Hand in der Tür eingeklemmt, als ich diesen Ring am Finger hatte. Und dieser Ring, der potthässlich ist, hat mich davor bewahrt, dass ich mir wirklich was am Finger gemacht habe. Das heißt, der Ring war danach richtig verdeult. Aber meiner Hand ging's gut. Welchen Schutz hattest du im letzten Jahr? Vielleicht war es nicht so schön. Was du sagst, ach, wie dieser Ring. Na, tragen würde ich es eigentlich nicht wirklich. Aber vielleicht war da ein enormer Schutz drauf. Was hast du letztes Jahr erlebt? Welche Situation ist das in deinem Leben? Und dann gibt's noch was. Gar keine Ahnung, wo das hergekommen ist. Auf einmal war es da. Ist sogar echt bei der Gelegenheit. In irgendeiner Form echt zumindest. Keine Ahnung. Echt designt. Welche Ketten haben sich im letzten Jahr an dich gelegt? Selbst wenn irgendjemand denkt, das musst du haben. Wer hat was in deine Schatzkiste reingelegt, die du gar nicht haben willst? Was ist letztes Jahr passiert? Was du vielleicht wieder loswerden möchtest? Vielleicht möchtest du es gar nicht mit dir tragen. Vielleicht soll das kein Teil in deiner Schatzkiste sein. Und das Letzte. Das kommt tatsächlich aus dem letzten Jahr. Im letzten Jahr ist mir das Kreuz wieder ganz neu bewusst geworden. Im letzten Jahr um meinen Geburtstag rum, auch nach Ostern, war das Kreuz für mich so wichtig, dass ich das Gefühl hatte, dass Gott zu mir sagt, geh zum Juwelier und kauf dir ein Kreuz. Dann bin ich zum Juwelier gegangen, habe mir ein Kreuz gekauft und habe gesagt, können Sie es mir bitte einpacken? Dann habe ich gefragt, für wen ist es denn? Und ich sage, das sage ich nicht. Ich dachte, wenn ich sage, könnten Sie es bitte für mich einpacken? Es ist irgendwie komisch. Und dann saß ich in meinem Garten und habe das ausgepackt und wusste, dass mir Gott ganz neu dieses Kreuz schenkt. Und das Kreuz ist das Wertvollste in diesem Ding, auch wenn es nicht unbedingt das Teuerste da drin ist. Warum diese Schatzkiste? Ich möchte dich einladen, dass du deine Facebook-Nachrichten mal durchscrollst vom letzten Jahr, deine Handybilder anguckst, deine Journal-Einträge liest, deinen Kalender durchguckst oder einfach mal nachdenkst, was war im Januar, im Februar waren wir Skifahren, im März war das Frauen-Encounter, was habe ich Ostern rum erlebt, das Jahre Revue passieren lässt und dich fragst, worüber freue ich mich? Nochmal ein großes Halleluja an den Herrn. Danke Gott, das war super. Wo muss ich Vergebung schenken? Wo bin ich noch bitter? Wo waren Situationen, die mich geärgert haben? Das willst du nicht mitnehmen, das möchtest du loslassen. Vielleicht auch, wo muss ich Buße tun? Wo war ich die Person, die andere verärgert hat? Die anderen Leid zugefügt hat? Die egoistisch war? Die ihr Ding gemacht hat? Und was ist passiert im letzten Jahr, wo dich Gott heilen möchte? Behalte die Verletzung nicht. Bring das Gott. Red mit ihm drüber. Vor allem aber und in all dem, wo ist Gott da gewesen? Und bring ihm deinen Dank. Wofür bist du dankbar im letzten Jahr? Das soll der größte Teil ausmachen. Lobe den Herrn, meine Seele. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Sei dankbar. Bring ihm das alles nochmal. Ich glaube, Gott kann es nicht oft genug hören, wenn wir ihm sagen, was er Tolles gemacht hat, dass wir erkennen und annehmen und uns daran freuen, dass er unser guter Vater und unser Versorger ist. Das war der Blick zurück. Jetzt kommt der Blick nach vorne. Alttestamentliches Gebet richtet sich an Jahwe auf Grundlage seiner Zusage zukünftiger Hilfe. Die Zusage seiner zukünftigen Hilfe. Gott lässt dich nicht so, der sagt nicht heute, jetzt ist Schluss, jetzt machst du es alleine, ich habe dir jetzt gezeigt, wie es geht, sondern du weißt jetzt schon, dass Gott dir in alle Ewigkeit helfen möchte. Dass sein Ja zu dir ein Ja ist, das war, das ist und das sein wird, das ewig besteht. Du hast einen Gott, der sein ewiges Ja zu dir gesprochen hat. Ja, aber das gehört dazu. Wer kennt das? Wir machen Pläne und sagen dann zum Schluss zu Gott, Herr, also ich habe mir das so gedacht, wäre nett, wenn du das jetzt so und so machen würdest, damit das alles so wird, wie ich mir das überlegt habe. Also ich bin da ganz groß drin. Ich habe euch noch was mitgebracht. Das hier ist seit neuestem die Webertafel. Die steht bei uns in der Küche, weil jetzt, wo wir 5 Personen sind, es sehr schwierig ist, dass 5 Personen eine Idee haben, wie der Tag aussieht, aber sich selten alle 5 Vorstellungen von dem Tag treffen. Das heißt, ich habe irgendwann mal bemerkt, jeder möchte zu einer anderen Zeit essen, jeder möchte zu einer anderen Zeit irgendwas machen, jeder möchte zu einer anderen Zeit Gemeinschaft, es ist nicht machbar. Es hilft so eine Tafel. Das ist übrigens original. Alles, was da drauf steht, galt am Donnerstag. Ich habe gedacht, ich schreibe da nichts extra drauf, ich lasse es so, wie es ist. Stellt euch vor, ihr seid eine Familie. Am Mittwoch, also heute ist Dienstag, am Mittwoch ist eine Klassenarbeit. Am Dienstagnachmittag 2 verschiedene Sporttrainings. Weihnachtsgeschenke müssen gebastelt werden. Und im Kühlschrank liegt ein Stück Rinderbraten für ein schönes gemeinsames Abendessen. Und dann kommen deine Kids nach Hause und sagen, Wir wollen heute in den Indoor-Spielplatz und danach wollen wir zu McDonald's. Erstens ist denkbar. Zweitens, die Antwort wird sein, nein, heute nicht. Und das Ergebnis davon wird sein, Frust auf der ganzen Linie, was wiederum das schöne Abendessen gefährdet. So eine Tafel hilft. Da steht morgens schon drauf, was was ist. Jeder kann da schon drauf gucken und so erlesen kann, weiß er, wie die grobe Tagesplanung ist. Das hilft, Frust zu vermeiden. Gott hat auch so eine Tafel für dein Leben. Gott hat gewisse Vorstellungen. Gott hat dich gemacht. Gott hat dir Talente gegeben. Gott hat dir Begabung gegeben. Gott hat dich so gemacht, wie du bist. Damit du dein Leben so führst, wie er sich für dich geplant hat. Er hat den perfekten Plan für dein Leben. Ja, schau ab und an auf seine Tafel. Und mein persönlicher Tafeltraum wäre, dass die Familie käme und sagen würde, hey Mama, wir würden gern mal wieder auf den Indoor-Spielplatz gehen. Und wir würden auch gerne mal wieder zu McDonald's gehen. Was hast du denn heute geplant? Passt das heute rein oder wollen wir das ein anderes Mal machen? Das wäre so mein Traum von einem schönen, harmonischen Familienbeginn. Und dann könnte ich sagen, du, heute ist ein bisschen schlecht, weil zufällig hast du morgen Mathearbeit und ich möchte dir helfen, dass das ein echter Erfolg wird. Und wir haben da einen leckeren Braten und das wird eine super Familienzeit, die wir heute haben. Aber am Wochenende, da habe ich voll viel Zeit und wir können gerne in den Indoor-Spielplatz gehen. Also so viel die Theorie. So wäre das doch toll. Und jetzt, so ähnlich sollten wir unser Jahr mit Gott planen. Ich gebe euch einen Vorschlag, müsst ihr euch nicht dran halten. Aber schön wäre, wenn wir jetzt zwischen den Jahren, wenn wir über das nächste Jahr nachdenken, wir eine Zwei-Schritt-Planung machen. Der erste Schritt ist, und wie ihr das macht, das geht simultan, im Gebet. Erstens sich Gedanken machen. Wovon träume ich? Was begeistert mein Herz? Wenn ich an das denke, dann jubelt mein Herz. Das möchte ich erleben. Was möchte ich machen? Was muss ich machen? Und dann zu fragen, und warum will ich das machen? Was ist meine Motivation dahinter? Das ist eine spannende Frage bei der Gelegenheit. Und über allem die Frage, was soll als Fazit unter meinem Leben stehen? Was möchte ich irgendwann mal, dass mein Leben ausmacht? Ich habe ja nur eins. Und während ich mir die Gedanken mache und mich frage, was mache ich dann nächstes Jahr, damit es in die Richtung läuft, kommt der zweite Punkt dazu. Lass deine Pläne von Gott sichten. Erlaube zuerst mal Gott, die Motivation hinter deinen Plänen aufzuzeigen. Ja, mache ich das nur, weil ich Prestige brauche? Ja, mache ich mein Studium an der AWM eigentlich nur, damit ich sagen kann, hey, ich habe jetzt noch einen zweiten Master? Ist das die Idee? Warum mache ich das? Warum glaube ich, dass ich das brauche? Warum machst du die Dinge, die du machst? Es ist gut, ehrlich zu sein. Und Gott hilft einem, ehrlich zu sein. Frag ihn, ja, was ist das Ding? Warum mache ich das? Was will ich damit? Und dann erlaube ihm, leg ihm deine Pläne hin und erlaube ihm, deine Pläne durch seine Pläne zu ersetzen. Bei manchen Sachen wird Gott sagen, super, ja, das habe ich ihn nicht reingelegt, genau das, go for it. Und bei anderen Sachen wird er sagen, das brauchst du nicht. Das ist nicht deins. Das passt nicht zu dir. Du wirst daran langfristig keine Freude haben, glaub mir das. Und bei manchen Sachen würde ich sagen, ja, aber später. Der Indoor-Spielplatz ist eine super Idee, aber nicht am Tag vor der Mathearbeit. Das wird langfristig keine Freude mit sich bringen. Gib Gott das Recht, auch zu sagen, hör auf damit. Lass das. Nein, nicht du. Nicht jetzt. Und dann guck nochmal, was bleibt dann bestehen? Ja, lass dich begrenzen von Gott. Du hast alle Möglichkeiten. Aber wenn du alle Möglichkeiten hast, kannst du auch in keine Richtung gehen. Lass dir einen Weg geben und geh den Weg. Was bleibt? Es gibt da eine ganz spannende Bibelgeschichte. Und jedes Mal, wenn ich sie lese, fühle ich mich so ein bisschen, Wer eine Bibel dabei hat, darf gerne aufschlagen, Josua Kapitel 9. Die Geschichte steht offensichtlich im Alten Testament, und zwar im Buch Josua. Es geht darum, dass die Israeliten bereits über den Jordan drüber sind, jetzt gerade die Landeinnahme machen, und es kommen die Gibeoniter, und die haben sich eine List ausgedacht. Die haben nämlich bemerkt, dass Israel gerade eben alle Volksstämme drumherum platt macht, weil sie dieses Land einnehmen, und die haben die Befürchtung, dass das ihnen auch bald passiert, und die denken sich was Schlaues aus. Die sagen zu sich nämlich, wir werden uns jetzt ganz alte Schuhe anziehen, dann werden wir super altes Brot mitnehmen, ganz kaputte Weinschläuche, dann gehen wir zu Josua, sagen, wir kommen von ganz weit her, ach ja, gleich nebenan, aber ganz, ganz weit her, wir sind weit gelaufen und wir bitten dich, dass du uns verschonst, weil wir von ganz, ganz weit her sind, wir sind also keine Gefahr für dich. Und guck mal, hier sind unsere alten Weinschläuche und hier ist unser altes Brot und hier sind unsere alten Schuhe. Schau mal, das sind doch gute Beweise dafür, dass wir die Wahrheit sagen, und es wäre doch nett, wenn du uns verschonen würdest. Das ist die Geschichte der Gibeoniter, und Josua hört ihnen zu. Es scheint, dass sie sehr überzeugend sind. Und dann lesen wir in Josua 9,14, da nahmen die Obersten von ihrer Speise, aber befragten den Mund des Herrn nicht. Leute, jedes Mal, wenn ich diese Stelle lese, kriege ich Bauchschmerzen, weil ich mir oft denke, wie oft mache ich das? Wie oft mache ich das, dass ich einfach irgendwas entscheide? Da nahmen die Obersten von ihrer Speise, aber befragten den Mund des Herrn nicht. Und 3 Tage später finden sie raus, dass die Gibeoniter sie überlistet hatten. Und der Auftrag, der Gott ihnen eigentlich gegeben hat, der war so nicht mehr umzusetzen. Und es war nicht eine Kleinigkeit, sondern im 2. Samuel tauchen die Gibeoniter wieder auf. Die sind immer noch da, die wohnen immer noch inmitten des Volkes, wo sie eigentlich nach Gottes ersten Plan nicht hingehört hätten. Und Saul entscheidet sich dann in einem Alleingang mehr oder minder, der versuchte sie auszurotten, woraufhin eine Hungersnot auf das Land kommt, weil Josua ihnen versprochen hatte, dass er sie nicht ausrotten wird. Und David betet dann, fragt, Herr, warum haben wir die Hungersnot? Gott sagt, weil Saul versucht hat, die Gibeoniter auszurotten. Und es werden 7 Mann aus der Familie Sauls hingerichtet, als Sühne mehr oder minder, weil er versucht hat, was auf seine Art wieder gerade zu rücken. Dinge, die wir jetzt machen, können Auswirkungen haben, die wir momentan überhaupt gar nicht absehen können. Sachen, wo wir sagen, ach, es war ja nicht so wichtig, war ja nur eine Kleinigkeit, okay, es war nicht ganz gerade, was soll's. Wir wissen es nicht. Ich finde, für mich ist diese Geschichte eine spannende Geschichte, die zeigt, dass Sachen weitergehen. Dass Handlungen nicht einfach aufhören, sondern Handlungen haben Konsequenzen. Und es ist nicht so, dass Josua leichtgläubig gewesen wäre. Wir lesen, da nahmen die Obersten von ihrer Speise. Er hat keine Alleingang gemacht. Er hat sein Team um sich gerufen und gesagt, wie seht ihr das? Sie haben es geprüft. Sie haben das Brot angeguckt. Das war trocken. Das heißt, sie haben nach menschlichen Maßstäben geprüft. Es war eine rein menschliche Entscheidung. Es war eine logische Entscheidung. Aber sie haben den Herrn nicht befragt. Gott hat den besten Plan für dein Leben. Gott kennt deine Vergangenheit und Gott kennt deine Zukunft. Er will nichts mehr, als dass dein Leben ein ewiger Erfolg ist. Was so viel bedeutet wie, er will nichts mehr, als dass du die Ewigkeit bei ihm verbringst. Staunend über seine Güte, seine Gnade, seine Gerechtigkeit, sein Werk am Kreuz, seine unendliche Liebe für dich. Und auf Gottes Tafel steht ganz oben, du kannst es nicht alleine schaffen. Ich will gar nicht von deinen Taten beeindruckt werden. Ich möchte, dass du erkennst, dass du ein Sünder bist, dass du den Himmel nicht verdient hast, dass du einen Retter brauchst, und ich habe meinen Sohn geschickt. Ich habe das für dich getragen. Ich bin ans Kreuz gegangen. Ich habe den Tod besiegt und ich bin wieder auferstanden. Und jeder, der an mich glaubt, der wird nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Das steht auf Gottes Tafel ganz oben. Ich glaube, dass Gott uns neu zusagt, hey, vertrau mir. Vertrau mir mit deinem Leben. Vertrau mir mit deinem Alltag. Vertrau mir mit deinen Plänen. Ich liebe dich und ich habe den besten Plan für dich. Denkt nochmal an die Gibeoniter, an Josua. Wie oft treffen wir Entscheidungen, die wohl überlegt sind? Wir besprechen uns, wir fragen andere, wir machen Excel-Tabellen, wir machen Plus und Minus, wir gewichten das Ganze wieder, wir fragen nochmal andere, wir lesen ein Buch darüber, wir lesen noch ein Buch darüber, wir machen alles Mögliche, aber wir fragen Gott nicht. Oder wir fragen Gott, wir kriegen eine Antwort und wir sagen, na, blöde Idee, das machen wir nicht, das machen wir anders, das machen wir besser. Wir sind eben nicht wie die Kinder, die fragen, Mama, was haben wir heute geplant? Sondern wir sind die Kinder, die in Badehose vor Gott stehen und die sagen, wenn du uns liebst, dann bringst du uns jetzt zum Schwimmbad, sonst zweifeln wir an deiner Liebe. Das funktioniert so nicht. Jede Eltern hier im Raum wissen, das kann nicht funktionieren. Ich möchte mehr und mehr wieder dahin kommen, dass ich sage, Gott, was möchtest du, dass wir tun? Wo soll dein Weg lang gehen? Ich möchte dir folgen. Ich lade euch also ein. Reflektiert euer letztes Jahr. Blickt es an, immer mit Gott, was hast du getan? Wo warst du im letzten Jahr? Tut's im Gebet. Es ist noch eine gute Zeit. 2 Stunden, 3 Stunden, nehmt euch Zeit. Geht es mit Gott. Es ist eine Segenszeit, wirklich. Es gibt das besser als Weihnachten, das ist richtig gut. In seiner Gegenwart sein. Und leg deine Pläne, alles, was du dir wünschst, leg es nieder. Und sag, Herr, ich möchte deine Führung. Leite du mich. Ich gebe dir das. Ich gehe vertrauensvoll diesen Weg. Ich glaube, dass das Richtige ist. Mach du Türen auf, mach du Türen zu. Ich will hören. Ich will aber auch nicht in meinem Herzen schon eine feste Meinung haben, was passieren soll. Unterschätze nicht die langfristigen Auswirkungen von kurzfristig getroffenen Entscheidungen. Na, wir stehen dann und sagen, klar, man soll sich überlegen, wie man heiratet, man soll sich überlegen, wie man studiert, man sollte überlegen, ob man ein Haus kauft oder nicht. Es gibt so viele kleine Dinge, die unser Leben verändern. Es kann sein, dass du ein Buch liest, das dein Leben komplett verändert. Es kann sein, dass du einen Menschen triffst, der einen Satz sagt, der dein Leben komplett verändert. Durch kleinen Fragen sollst du Teil einer Minigruppe sein. Sollst du in eine Hausgruppe gehen? Solltest du in eine Gebetsgruppe gehen? Welche Hobbys solltest du haben? Das sind kleine Sachen. Aber manchmal ist es der Anfang von einer kompletten Lebensänderung. Geht es mit Gott? Auch die kleinen Sachen sind wichtig. Ja, Josua hat sich gedacht, ach, die 5 Hansel, aus wo immer die herkommen. Es sind die kleinen Sachen, die auch wichtig sind. Und kleine Impulse stellen Weichen, die rückblickend große Wirkung haben. Und wenn du Zeit hast, vielleicht kannst du auch einfach mal drüber nachdenken, wo habe ich schon mal so Gottes Reden gehört? Nicht jetzt vielleicht jeder laut, Gottes Stimme, Kirchenglocken, aber vielleicht wirklich ein Buch. Du hast ein Buch gelesen und auf einmal hast du eine Entscheidung getroffen. Du sagst, ja, Gott spricht, redet zu jedem von euch, jederzeit, permanent. Er will, dass sein Wille bekannt ist. Vertrau darauf, glaub daran, suche ihn. Ich komme nochmal zu meinem Zitat zurück. Old Testament prayers commonly appeal to Yahweh on the basis of his past actions and his promises to future assistance. Alttestamentliches Gebet richtet sich an Yahweh auf Grundlage seiner vergangenen Taten und seiner Zusage zukünftiger Hilfe. Ich will euch heute nicht vorrangig dazu überreden, gute Vorsätze zu haben. Aber ich lade euch ein, heute zu entscheiden, euer Leben noch fester mit Gott zu verknoten. Ich lade euch ein, dass ihr Gott zu dem Wanderführer macht, mit dem ihr durch eure Lebenswanderung marschiert, dem ihr glaubt, dass er die Karte hat und bei dem ihr nachfragt, wo der nächste Weg hingehen soll. Ich lade euch ein, jetzt in dieser Zeit zwischen den Jahren einen ganz konkreten Gottfokus fürs nächste Jahr zu setzen. Ich lade euch ein, Gebet und das permanente Verbundensein mit Gott fürs nächste Jahr zu eurem permanenten Begleiter zu machen und es als Gesetz zu sehen und nicht als ein nettes Add-on. Und ich lade euch ein, Gott in eurer Vergangenheit als sicheren Felsen zu erkennen und euer Vertrauen darauf zu werfen, dass er auch in Zukunft euer sicherer Felsen sein wird. Ich möchte noch beten. Herr, ich bitte dich, dass du uns rausnimmst aus unserem Alltag, dass du uns eine Zeit schenkst, in der wir zur Ruhe kommen, in der wir stille werden, in der wir allen Lärm um uns herum abschalten, in der wir dich suchen. Herr, zeig du uns, wo du in der Vergangenheit, wo du uns geführt hast. Herr, lass uns neu erkennen, dass du treu bist, dass du unsere Hand ergriffen hast und dass du mit uns durch unser Leben gehst, dass du unser Versorger bist, dass du derjenige bist, der die guten Taten schon bereitet hat, in denen wir wandeln dürfen. Herr, ich bitte dich, dass du uns fürs nächste Jahr zeigst, was du für uns geplant hast. Herr, gib uns Ohren zu hören. Herr, hilf uns, die Pläne, die Ringe, die funkeln und groß sind, aber nichts bedeuten, Herr, die zu erkennen, zu entlarven und die Kostbarkeiten hervorzugraben und auch im nächsten Jahr das zu suchen, was du möchtest, dass wir suchen und nicht alles das zu suchen, was uns irgendwie interessant erscheint. Herr, wir wollen deinen Weg gehen. Herr, wir bitten dich, dass du uns zu Betern machst, jeden Einzelnen. Herr, wir wollen den Mund des Herrn befragen. Herr, wir wollen eng mit dir verbunden sein. Herr, so möchte ich jeden Einzelnen segnen, der hier ist. Amen.
Wir werden jetzt noch ein Lied singen.